Das letzte Mal, dass wir in Haggai oder aus Haggai vorgelesen haben, gepredigt haben, ist ja schon etwas her. Und deswegen möchte ich uns zur Einleitung einmal wieder daran erinnern, was wir bis jetzt gehört haben. In den letzten Predigten zu Haggai ging es ja darum, dass der Herr durch Haggai zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, den Rückkehrern und dem hohen Priester Jeschua gesprochen hat und sie aufforderte, endlich sein Haus, den Tempel, zu bauen. Das Volk und sie kamen den Arbeiten nicht nach. Und die Rückkehrer aus Babylon hatten aber den Auftrag bekommen, den Tempel zu bauen. Es war nicht einfach nur wenn ihr da seid, dann könnt ihr mal machen, wenn ihr wollt, sondern geht hin und baut den Tempel. Selbst Kyros, der König damals in Persien, hat das gewusst und sie deshalb auch zurückgeschickt. Aber wegen äußerer Umstände haben sie den Mut verloren. Der Herr erinnerte sie daran, dass er aber den Auftrag gegeben hat und dass er mit ihnen ist, wenn sie ihm gehorsam sind. Die Folge ihres Ungehorsams war, sie hatten keine Ernte, trotz vieler Arbeit. Und die Folge des Aufrufes von Haggai war Buße und eine Erweckung in Israel, die Arbeit endlich anzufangen. Und sie taten es auch. Sie nahmen die Arbeit in Angriff. Und nun wollen wir hören, wie es weiterging. Wir lesen aus Haggai 2, die Verse 1 bis 9. Haggai 2, ab Vers 1. Am 21. Tag des 7. Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Rede doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Josadaks, dem hohen Priester, und zu dem Überrest des Volkes und sprich. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Josadaks, du hoher Priester. Und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Herrscharen. Noch einmal, eine kurze Weile, werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Und ich werde euch auch alle Heidenvölker erschüttern. Und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Wieder beginnt die Rede Haggais mit einem genauen Datum. Auch dieses Mal ist es ein Festtag, wie in Kapitel 1. Das erste Datum war ein Neumondfest. Jetzt ist es ein hoher Feiertag, zu dem alle Männer in Israel aufgefordert waren, nach Jerusalem zu kommen. Das war keine Kann, sondern es war ein Muss. Es war das Laubhüttenfest. Und dieses Fest, das war ein Fest der Freude. Das war an drei Bedingungen oder drei Bedeutungen hatte dieses Fest für Israel. Es wurde als Erntedankfest gefeiert. Wir kennen Pfingsten, wo man die Erstlingsgaben brachte, zu Anfang der Ernte. Jetzt dankte man für die gesamte Ernte. Und da brachte man viele freiwillige Opfer dem Herrn. Freiwillige Gaben. Und es sollten sich auch die Israeliten dankbar erinnern, was der Herr schon mit ihnen getan hat. Das lesen wir in 3. Mose, 23, 42 bis 43. 3. Mose, Kapitel 23, ab 42. 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. An den Auszug aus Ägypten sollte es erinnern. Und zum Dritten, man hielt an diesem Fest Ausschau für die zukünftige Heilszeit, der Zeit des Messias, der kommenden Herrlichkeit. Wir dürfen nicht vergessen, das Alte Testament ist kein Geschichtsbuch über Israel, sondern es hat viele Bilder, die zeigen sollen, wie sich es entwickeln wird. Es sind Bilder und Schatten von Zukünftigen. Timotheus, besser gesagt, im 2. Timotheus lesen wir in 3,16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung. Wir sollen also auch aus dem Alten Testament lernen. Augustinus von Hippo sagte, das Neue Testament liegt im Alten verborgen. Das Alte wird im Neuen aufgedeckt bzw. offenbar werden. Damals wie heute treffen Gläubige nicht nur auf äußere Hindernisse, keine Feinde, die rings um einen sind, wie es in Kapitel 1 betrachtet wurde von Haggai, sondern eben auch auf innere Hindernisse. Man beginnt ein Werk, aber man kommt nicht recht vorwärts. Es sieht nicht schön aus oder welche Probleme auch immer da sein wird, es wird einem sozusagen der Mut zum Weitermachen geraubt. Es stellt sich Hoffnungslosigkeit ein. Und das war auch bei Israel so. Sie hatten allen Grund zur Ursache zur Hoffnungslosigkeit, wie wir gleich betrachten werden. Das ist mein erster Punkt. Aber Gott kennt die Herzen und gab Haggai den Auftrag zum Aufruf für Hoffnung. Gerichtet an Zerubabel, gerichtet an Jeschua und an den Überrest des Volkes. Und dieser Aufruf, der hat auch eine Grundlage, eine Weitsicht, die wir brauchen, eine Ursache sozusagen für die Hoffnung. Das ist mein dritter Punkt. Wie gesagt, das Laubhüttenfest war ein Freudenfest. Das wird auch heute noch bei den Juden gefeiert und bei den Orthodoxen sogar noch so wie damals, 7 Tage lang. Aber über was sollten sich die Israeliten damals freuen? Die eingebrachte Ernte? Die war doch eher kümmerlich, denn Gott hatte sie verdorben. Trotz der vielen Arbeit, die sie damit gemacht haben. Ihr habt viel gemacht und habt wenig geerntet, sagt Gott. Und wie gesagt, Gott hat es gewollt. Er hat es herbeigeführt. Können wir alles in Kapitel 1 nachlesen. Aber es war eben ihre eigene Schuld, da sie das zuerst suchten, was ihnen gefällt, und nicht am Haus des Herrn bauten, dem Tempel. Aber das Wunderbare ist, dass sie auf das Wort Gottes hin Buße getan haben. Sie nahmen die Arbeit in Angriff, lesen wir. Aber jetzt kam auch schon die Ernüchterung. Ein weiterer Grund zur Hoffnungslosigkeit. Der erste Gegenangriff, um mal in dem Wortlaut zu bleiben, war, man erkannte, wie der Tempel aussehen würde. Der Herr fragt die Älteren, ob sie den Tempel, den sie jetzt bauen wird, die Pracht haben wird wie der salomonische Tempel. Der erste Tempel wurde 586 vor Christus zerstört. Jetzt, im Oktober 1520 vor Christus, waren die Befragten circa um die 80 Jahre alt. Sie konnten sich erinnern. Es war also nicht eine rhetorische Frage, so wie sich hier vielleicht keiner an den Ersten Weltkrieg erinnern wird, weil wir ihn nicht erlebt haben. Der ein oder andere hätte aber den Zweiten schon erlebt haben können. Sicher, der Tempel, an den Sie sich erinnern, hatte nicht mehr die Pracht wie zur Eröffnung unter Salomo. Denn 420 Jahre circa Da hat es oft an der Pflege des Tempels gefehlt. Aus dem Tempelschatz wurden Steuern an Feinde gezahlt, um einen Scheinfrieden zu erkaufen. Und die äußere Erscheinung aber, die durfte immer noch beeindruckend gewesen sein. Schließlich wurden die Steine, die dort in dem Tempel vom Salomo benutzt worden sind, nicht vor Ort bearbeitet. Sie wurden passend geliefert und passten dann auch ganz genau. Es ist übrigens auch ein Sinnbild für uns. Da kommen wir irgendwann mal drauf, denke ich. Das Holz, was verwendet wurde, das waren nicht diese heimischen Bäume. Das waren Zedern, Zypressen und Sandelholz aus dem Libanon. Diese Materialliste, wir können sie eben 2. Chronik, Kapitel 2 nachlesen. Aber jetzt hatten sie kein solches edles Holz. Man musste sich mit den einheimischen Gewächsen begnügen, die vielleicht nicht so edel, nicht so gerade gewachsen waren und vielleicht auch nicht so gut rochen wie Zedernholz. Die Steine, die jetzt verwendet worden sind, die wurden nicht exakt zugehauen, passend gemacht. Es wurden die Steine verwendet, die nach der Zerstörung des Tempels übrig geblieben sind. Die Mauer des Tempels, sie glich vielleicht eher einer Bruchsteinmauer, wie wir sie kennen, um einen Garten rum. Sieht auch schön aus. Aber es ist keine glatte, homogene Fläche. Das ganze Baumaterial heranzuschaffen, das war mühselig. Die Steine sortieren, das ist, ja, man möchte fast sagen, deprimierend. Ich meine, wer sortiert Steine? Ein Eurojobber, habe ich mal gehört, haben das machen müssen. Es ist mühevoll, es ist zeitintensiv. Ja, und dann war ja auch noch die Erntezeit. Die Arbeit musste ja schließlich auch gemacht werden, auch wenn es nur wenig war, was einzuholen war. Es mangelte an allem. Selbst an Menschen. Denn es waren ja nur knapp 50.000 aus Babylon zurückgekommen. Selbst wenn man die in Juda Verbliebenen noch dazu zählt, kommt man bei weitem nicht auf die Zahl, die aus Ägypten herausgezogen ist. Allein 600.000 wehrfähige Männer, ohne Frauen und Kinder. Wahnsinn. Gott hat so eine große Menschenmenge durch die Wüste geführt, aber es sind nur wenige nach Jerusalem wieder zurückgekommen. Und wie es dann so oft ist, es geht nicht so recht voran, und dann verschwindet der erste Elan und damit auch die Hoffnung, dass man überhaupt mal das Ende erleben wird. Es wundert also nicht, dass viele der alten Priester und Leviten und Familienhäupter, die den früheren Tempel gesehen hatten, laut weinten, als der Grund für dieses Haus vor ihren Augen gelegt wurde. Auch wenn der neue Tempel die Länge und Breite des salomonischen Tempels hatte, konnte er sich mit diesem Prachtbau nicht messen. Der persische König hatte zwar einiges aus dem Tempelschatz ihnen wieder mitgegeben, aber das wird nicht so viel gewesen sein, um im inneren Tempel alles mit Gold auszukleiden, als Zeichen der göttlichen Gerechtigkeit, so wie es Salomo getan hat. Es wurde auch keine 10 goldenen Leuchter aufgestellt. Jetzt stand nur noch ein Leuchter dort, die Menora. Wir kennen diesen 7-armigen Leuchter, ja? Und vom Verbleib der Bundeslade des eigentlichen Heiligen ist seit der Zerstörung des Tempels nichts mehr in der Schrift zu finden. Wo ist sie geblieben? Wir wissen es nicht. Das alles kann einen schon zum Verzweifeln bringen. Und man fragt sich, wozu das alles? Warum sollen wir am Haus Gottes arbeiten, wenn alles so schleppend und so mit wenig Aussicht auf Erfolg vorangeht? Geht es denen, die jetzt am Haus Gottes bauen, die Gemeinde Christi, nicht ähnlich wie den Israeliten damals? Warum sollen wir Menschen von Gott und seiner Liebe erzählen, wenn sie dann doch nicht in die Gemeinde kommen, weder in die eigene noch in irgendeine andere Gemeinde Gottes? Man liest von Erweckungen in den letzten Jahrhunderten unter Spurgeon und ich weiß nicht wen alles, Aber die Menschen heute, sie wissen nicht einmal, wofür die christlichen Feiertage wie Christi Himmelfahrt, Pfingsten oder Ostern gedacht sind. Oh, es sind freie Tage, schön, das muss reichen. Und wenn ich den Montag arbeite, kriege ich sogar noch 200% Gehalt. Super. Aber dafür sind die Feiertage nicht gedacht. Gott hat die Feste gegeben, damit man sich an die Taten des Herrn, der Herrscharen, erinnert und ihn dafür anbetet. Jetzt will man nicht mal mehr irgendetwas an eine Schöpfermacht glauben. Alles ist durch Zufall entstanden, will uns die Wissenschaft weismachen. Es macht sich Hoffnungslosigkeit bereit. Genau zu diesem Zeitpunkt ruft der Herr aber zur Hoffnung auf, uns auch immer wieder. Der Herr richtet wieder durch Haggai eine Aufforderung an die Israeliten. Aber es ist keine Botschaft der Strafe, wie im Kapitel 1. Weil sie ihre eigenen Häuser bauten und schön herrichteten, aber den Bau des Tempels ihren eigentlichen Auftrag nicht erfüllten. Die Heimkehrer gingen damals den Weg des geringsten Widerstandes. Denn eigenes Bauen von Häusern, dagegen hatten die Nachbarn nichts. Die braucht jeder. Jeder braucht irgendetwas, wo er schlafen kann. Aber ein Tempel, das war eine ganz andere Marge. Der Tempel Jerusalems, das war eine nationale Einrichtung. Aus der Geschichte wussten die umliegenden Völker, sie haben ihre Kraft daraus gezogen, ihre Zuversicht, einen Krieg zu gewinnen, zu bestehen. Solange der Tempel in Jerusalem steht, ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs mit uns. So glaubte man. Man verließ sich nicht auf Gott, man verließ sich auf das Werk. Sie vergaßen, dass aber Gott Gehorsam will, nicht Schlachtopfer, denn dafür stand der Tempel. Die Sündopfer sind keine, waren es nicht und sind es nicht, keine Alternative zum Gehorsam, sondern ein Bild dafür, dass Sünde immer schlimme Folgen hat. Für einen persönlich, weil sie das Opfer bringen mussten, weil es etwas kostete, aber auch für andere, in diesem Fall die Opfertiere, die nichts dafür konnten, für die Sünde ihrer Besitzer. Das alles ist ein Schatten für das, was noch kommen sollte aus ihrer Sicht, für das vollkommene Opferlamm Jesu Christi. Aber die Aufforderung an das Volk, Zerubabel und Jeschua, war ganz einfach. Seid stark und arbeitet. Und keiner, vom Kleinsten bis zum Größten, hätte sich dieser Aufforderung entziehen können, weil sie an alle gerichtet ist. Da konnte sich keiner rausnehmen und sagen, ja, das gilt für die hohen Priester. Nein, das gilt für Zerubabel. Seid stark, du Volk, Jeschua, Zerubabel. Wäre der Vers hier zu Ende, dann hätten wir das Leitmotto vieler Motivationstrainer von der heutigen Zeit. Sei stark, schau auf dich, nicht auf deine Schwächen, sondern fördere deine Stärken. Du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst. Tschakka! Kennen wir das? Motivationstrainer. Schau auf dich. Visualisiere deine Ziele, die du erreichen willst. Dann wird sich der Erfolg einstellen. Ein erfolgreicher Bundestrainer stellte sich Kopien der zu gewinnenden Pokale in seinem Büro, damit er immer wieder daran erinnert wird, was er erreichen will. Und, was soll ich euch sagen, es hat geklappt. Bevor ich das hörte, habe ich auch als Jugendlicher mir ein Poster, schön groß, in mein Zimmer gehängt, von Ferrari F40. 444.000 D-Mark kostete der damals, habe ich jetzt vor kurzem nochmal nachgelesen. Und was soll ich euch sagen, es hat nicht geklappt. Wer weiß, vielleicht wird es noch was. Aber ich habe meine Perspektive geändert. Ich brauche keine Pokale. Gott sei Dank. Selbstmotivation heißt das Zauberwort heute. Zum persönlichen Glück und Zufriedenheit. Und das hat sicher auch dem einen oder anderen Erfolg gebracht. Aber in der Topic habe ich in den letzten Ausgaben einmal gelesen, dass gerade die Magazine, die Ratschläge zum persönlichen Glück und zur persönlichen Zufriedenheit bringen, die Menschen zum genauen Gegenteil führen. Ja, Die Illustrierten wird gezeigt, dass was allgemein unter diesen Begriffen Glück und Zufriedenheit verstanden wird. Und genau diese Ziele werden dann von den Lesern nicht erreicht. Und das zieht runter, ist doch ganz klar. Wünsche werden geweckt, die man sich nicht erfüllen kann. Zum Beispiel mit einem Karawan durch die USA zu fahren oder mit einem Segelboot um die Welt zu schippern. Muss ja nicht gleich eine Millionenjacht sein. Der Vers geht hier aber nicht zu Ende. Der Vers geht weiter und zeigt, warum die Israeliten wirklich Erfolg haben konnten. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Das ist keine Selbstmotivation, sondern Unterstützung von allerhöchster Stelle. Kein Vorstandsvorsitzender, kein Präsident einer Supermacht oder sonst irgendein Mensch kann solch eine Unterstützung geben. Kein Engel, weder Cherubim noch Seraphim oder Erzengel, kann so eine Macht haben, dass er alles ausführt, was er will. Nur einer hat so unumschränkte Macht, und das ist der Herr der Herrscharen. Für ihn gibt es keine unvorhergesehenen Zwischenfälle, keine Risikoabwägung, ob es gelingt oder nicht gelingt. Selbst die Unfähigkeit seiner Mitarbeiter ist kein Hindernis. Denn gerade seine Mitarbeiter sind nicht dem Zufall überlassen. Gott wählte Mose, um die Israeliten aus Ägypten zu führen. Moses Antwort auf diesen Auftrag war: Mose sprach zu dem Herrn: Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und ich bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. 2. Mose 4,10. Das Volk Israel, das der Herr erwählt hat, war ein Sklavenvolk in Ägypten, deswegen musste er es ja auch rausführen. Aber es war nicht besonders groß und es war schon gar nicht gehorsam. Auch Jesus wählte sich Jünger als Apostel, die nicht unbedingt zur Elite ihres Landes gehörten. Fischer, Zöllner und sogar einen Zeloten, einen paramilitärischen Widerstandskämpfer, wenn man so möchte, der als Jude gegen die römische Besatzung kämpfen wollte. Nur einen Juden, Judas von Iskariot, der zum Verräter wurde, und später einen Schriftgelehrten und Pharisäer, der ein Verfolger des Christentums war, nämlich Saulus von Tarsus, genannt Paulus. Wie wir sehen, eigentlich keine fähigen Männer, zumindest keine, die wir wohl ausgesucht hätten, oder? Wir hätten uns vielleicht einen Josef von Arimathea genommen oder einen Nikodemus, der im Hohen Rat saß. Paulus eventuell, aber die anderen? Die Fähigkeit, die Gott haben will, ist Gehorsam und Vertrauen in ihn. Petrus sagte zu Jesus: Auf dein Wort hin will ich es tun. Wir haben die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Du sagst, wir sollen da hinfahren? Blödsinn, das bringt doch nichts. Ich bin Fischer, du bist Zimmermann, du hast keine Ahnung. Nein, Petrus sagte: Auf dein Wort hin will ich ausgehen und fischen. Gehorsam. Und welchen Erfolg hat er da gehabt? Aber wie bekommt man solche Fähigkeiten? Sind sie angeboren? Also bei mir nicht. Wir vertrauen normalerweise niemandem nur auf sein Wort hin. Entweder kennen wir ihn sehr gut, dann haben wir auch seine Taten gesehen, oder wir wollen Beweise seiner Fähigkeiten sehen, ein Zeugnis, ein Test, der beweist, dass er den Anforderungen gewachsen ist, oder? So ist es zumindest in unserer Welt gang und gäbe. Bei Gott ist das eigentlich keine Frage, aber dennoch kannten die Menschen in Ägypten Gott nicht so, wie wir ihn kennen. Die Schrift gab es noch nicht. Mose hat sie noch nicht fertig geschrieben. Das Alte Testament war noch nicht da. Alles wurde mündlich weitergegeben, über 400 Jahre lang. Wer weiß, welche Ausschmückungen da drin waren, könnte man sich vorstellen. Darum gab Gott dem Mose Zeichen, die Mose als Gottes Boten auswiesen. Das können wir in Kapitel 4 von 2. Mose nachlesen. Und in Haggai erinnert der Herr noch einmal daran, Vers 5, das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Das Laubhüttenfest war das beste Fest, wie ich bereits erwähnt habe, um das Volk an diesen Auszug aus Ägypten zu erinnern. Weil genau dort diese Stellen vorgelesen worden sind. Es wurde erinnert an die Plagen, die Gott über die Ägypter kommen ließ, aber Pharao sein Herz verstockte. Und auch an die Bewahrung und Versorgung des Millionenvolkes in der Wüste, 40 Jahre lang. 40 Jahre deshalb, weil das Volk trotz aller Wunder in der Wüste Gott nicht vertraute, außer Kaleb und Josua und natürlich Mose. Und das Wort, das war mehr als nur gesprochene Worte. Das waren Verheißungen. Verheißungen des Herrn der Herrscharen. Des Gottes, der alles in der Hand hat. Und sie wurden Israel gegeben, als sie aus Ägypten zogen. Den Segen für Gehorsam, aber auch den Fluch für Ungehorsam. Und durch die Geschichte hindurch hat Gott danach gehandelt. Bei Ungehorsam hat er sein Volk immer wieder durch die Propheten gewarnt und letztendlich den Fluch wahr werden lassen. Er hat sie aus dem gelobten Land vertrieben nach Babylon. Aber wer war noch in der Mitte, den sie nicht erkannten? Das war Jesus. Er war der Berg, aus dem das Wasser des Lebens strömte. Er war das Brot des Lebens in der Wüste, das Manna. Und ich denke, darüber sollten wir einmal eine Bibelarbeit machen, also eine ausführliche Bibelarbeit über Jesus im Alten Testament, dass wir wirklich erkennen, was wir an Jesus haben. Auch der Geist Gottes war immer unter ihnen. Mose hatte den Geist Gottes und Gott nahm davon, lesen wir in, jetzt weiß ich das Buch nicht, 4. Numeri, das 4., ne? 4. Mose 11, 16 bis 17. Da sprach der Herr zu Mose, sammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie die Ältesten des Volkes und seine Vorsteher sind, und führe sie vor die Stiftshütte, dass sie dort bei dir stehen, und ich will herabkommen und dort mit dir reden, und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, und auf sie legen, dass sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht allein tragen musst. Die 70. bekamen den Geist, nicht das ganze Volk. Die 70. Bezaleel hatte den Geist Gottes, um die Stiftshütte zu bauen. Josua hatte den Geist Gottes, um als Nachfolger Mose das Volk Gottes zu führen. Saul bekam den Geist. 1. Samuel 11, 6. Da kam der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte und sein Zorn entbrannte sehr. Aber der Geist Gottes wich auch wieder von Saul. Wieder 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 14. Aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist von dem Herrn gesandt schreckte ihn. Ursache dafür war Ungehorsam Sauls. Keine Bußfertigkeit. Der Geist war unter den Israeliten, aber nicht in jedem Israeliten, nicht auf jedem Israeliten. Die 70 Ältesten waren rechtschaffende Menschen, bevor sie den Geist hatten. Auch Saul, lesen wir, hatte einen guten Anfang. Also wir können nicht sagen, nur weil jemand gut ist, hat er automatisch den Geist Gottes. Sondern wir müssen auch sein ganzes Leben dann betrachten. Ich möchte uns den Psalm 127,1 lesen. Ein Wallfahrtslied von Salomo. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Man könnte auch sagen, wenn Gott baut, arbeitet niemand umsonst. Und das bezieht sich auf alle Tätigkeiten des Lebens eines Gläubigen in Christus, an Gott. Damals gab es Christus noch nicht. nicht in der Form, wie wir ihn kennen. Wenn die Israeliten zu Zeiten Haggais Jesus nicht kannten, den Sohn Gottes kannten sie doch, den Sohn Gottes kannten sie nicht, aber den Vater und sein Wort, das wussten sie jetzt mittlerweile. Und sie wussten von den Verheißungen und sie wussten von den Erfüllungen. Alles, was sie erlebt haben, das gilt damals wie heute. Auch war der Geist Gottes unter dem Volk, wie ich gelesen habe. Und nicht nur auf denen, die ich aufgezählt habe. Gott hat sich, in 1. König 19, 18 lesen wir davon, ich aber habe in Israel 7000 übrig lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Das war zu Zeiten Elias, als er floh und er sagte, ich bin ganz alleine geblieben. Nein, Gott hat sich diese 7000 ausgewählt. Zurückbehalten. Vertrauen in den Herrn, Glauben an sein Wort gibt die Kraft, am Werk des Herrn zu arbeiten. Sei es ein Tempel aus Stein, sei es ein Tempel aus Menschen, aus lebendigen Steinen. Israel, Juda, das war eine kleine Provinz in einem riesigen Reich, das von Ägypten bis nach Indien reichte. Aber Gott war mit ihnen. Für ihn war nicht die Herrlichkeit des Tempels ausschlaggebend, dessen Bau jetzt fortgesetzt werden sollte, sondern der Gehorsam im Vertrauen auf ihn. Es sollte ein Anliegen eines jeden Gläubigen sein, nicht durch die Werke Gott zu gefallen, sondern durch das Vertrauen in Gott. Nicht ich kann, sondern Gott wirkt durch mich, der ich eigentlich gar nichts kann. Nicht einmal richtig beten, das muss der Geist Gottes für uns tun, lesen wir in Römer 8, 26. Es ist gut, wenn man weiß, wer einem zur Seite steht oder besser, für wen und mit wem ich arbeite. Aber das mag oft nicht reichen, wenn wir das eigentliche Ergebnis, das Ziel, das in der Ferne ist, nicht kennen oder aus dem Blick verloren haben. Der Herr gibt deswegen wieder einen Ausblick auf den zukünftigen Tempel. Denn der Tempel Zerubabels, der wurde nicht für die Ewigkeit gebaut. Er sollte nur einen Hinweis auf den wahren, den himmlischen Tempel geben. Nach dem Blick auf Gott in den Versen 5 bis 6 kommt nun der Blick in die Zukunft. Die Ursache der Hoffnung für Zerubabel, Jeschua und das restliche Volk. In jedem Vers von 6 bis 9 wird betont, wer spricht. Es ist der Herr der Herrscharen. Und Haggai gibt die Worte getreu weiter. Wie ein Megafon. Ein Megafon sagt nichts anderes, als was der Sprecher da hineinspricht. Ein Dolmetscher, der kann schon mal andere Worte benutzen. Ein Megafon fügt nichts hinzu. Ja, vielleicht manchmal etwas weg, wenn es kaputt ist, aber gehen wir mal davon aus, dass Haggai gut funktioniert hat. Er hat nichts hinzugefügt, er hat nichts weggelassen. Und wenn wir diese Worte auslegen und interpretieren, diese Verse 6 bis 9, dann ist es direktes Gottes Wort und nicht menschliche Weisheit. Sicher, die ganze Schrift ist Gottes Wort und vom Geist Gottes den Schreibern eingehaucht. Dennoch nutzte der Herr aber immer wieder die Eigenarten der Schreiber, ihren Schreibstil. Haggai ist kein Bericht, wie zum Beispiel das Evangelium nach Lukas, das aus der Sicht eines Arztes geschrieben wurde. Was wir hier gelesen haben, 5 bis 9, das hat Gott genau so gesagt, Wort für Wort. Gott wird noch einmal den Himmel und die Erde erschüttern, Vers 6. Und der Hebräerbrief greift diesen Vers auf in Kapitel 12, die Verse 26 bis 28. Seine Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Diese erste Erschütterung geschah in Verbindung mit dem Bundesschluss am Sinai, der Erwählung des Volkes Israel durch Gott. Und das ist diese Fortführung des abrahamitischen Bundes. Als Zeichen für diesen Bund galt die Beschneidung Abraham und der Sabbat, den die Israeliten bekamen. Und die Urkunde dafür war der Dekalog, die 10 Gebote. Die neue Erschütterung wird also auch wieder so ein Bundesschluss sein. Und von dieser Erschütterung lesen wir bei der Kreuzigung des Herrn Jesus. Als der Himmel sich zur Mittagszeit verdunkelte, 3 Stunden, und als die Erde bebte und die Gräber aufbrachen. Aber bei den Erschütterungen am Sinai und in Jerusalem war das Meer nicht betroffen. Aber auch das wird erschüttert. Denn es muss noch etwas weiteres kommen. Und das, was kommt, das liegt in der Zukunft, auch in unserer Zukunft. Denn wir werden ein unerschütterliches Reich bekommen. Das messianische Reich, wie wir in Vers 27 des Hebräerbriefes gelesen haben. Dann, wenn die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen, wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. 2. Petrus 3, 13, 12 bis 13. Das hat dieser kleine Rest von Israel jetzt schon sehen dürfen. Gott geht es mehr als um diesen kleinen Tempel in Jerusalem. Er will, dass die Menschen erkennen, wie er handelt und was sein Ziel ist. Deshalb ist auch mehr als die Erde und das Meer betroffen. Auch die Heidenvölker werden davon nicht unberührt bleiben. Ist klar, wenn die Erde zittert, dann ist jeder betroffen. Aber es gibt auch noch eine Aussicht für die Heidenvölker an sich. Das ist diese zweite Verheißung in diesem Abschnitt. Die Erschütterung der Völker wird sogar von Jesus angekündigt. Das können wir in Matthäus 24, 6 nachlesen. Es ist von Krieg unter den Völkern, Seuchen und Hungersnöten hier und da die Rede, das den Anfang vom Ende einläutet. Und in Matthäus 24, 14 lesen wir dann, und dieses Evangelium vom Reich wird der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Es ist eine Gerichtsbotschaft, aber auch eine Botschaft der Hoffnung. So seltsam, dass ich jetzt auch anhören mag. Immer, wenn Gott Gericht über die Menschen geübt hat, kam ein Rest der Menschen durch. Bei der Sintflut war es Noah und seine Familie. Ein kleiner Überrest der Weggeführten nach Babylon kam wieder zurück. Ein kleiner Rest der Juden, die vom Nordreich, da kam keiner zurück. Und so wird auch die Menschheit am Ende der Tage nicht völlig untergehen, weil Gott sich einen Überrest bewahrt hat, derer, die Gott vertrauen und allein aus Gnade und dem Glauben an Jesus stellvertretendes Opfer für die Sünden der Menschen leben. Das ist die Grundlage dieser Hoffnung. Die, die in Christus wiedergeboren wurden, den Heiligen Geist erhalten haben. Das ist die Hoffnung, in der wir leben und die uns befähigt, nicht in dieser Zeit an den Umständen, wir haben es gerade in der Einleitung gehört, die immer gottloser werden, zu verzweifeln, zu resignieren. Denn wir wissen, für wen wir arbeiten und welcher herrliche Lohn uns erwartet. Bist du dir dessen bewusst? Die dritte Verheißung bezieht sich auf die zukünftige Herrlichkeit, die das Haus ausfüllen wird. Jetzt war der Tempel alles andere als schön. Es war keine Herrlichkeit zu erkennen. Aber auch diese Verheißung wird in mehrfacher Hinsicht erfüllt. Zum einen wird der Tempel ausgebaut unter Herodes, circa 500 Jahre später. Und das in einer Art und Weise, dass er zu den Weltwundern gezählt wurde. Die Jünger weisen Jesus auf diese Herrlichkeit hin, als sie die zum Teil vergoldeten Außenmauern in der untergehenden Sonne leuchten sehen. Herr, welch ein herrlicher Tempel! Und Jesus sagt, es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Die eigentliche Herrlichkeit, die den Tempel ausmachte, war weitaus herrlicher als Gold und Silber und kostbare Stickereien. Aber diese Herrlichkeit wurde nicht erkannt. Es war der Herr Jesus selbst, der den Tempel besuchte, ihn reinigte und in ihm lehrte. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Für die wahre Herrlichkeit hatten nur wenige einen Blick, die 12 Apostel, seine Jünger. Aber sollte Gott den Tempel nicht mit aller Herrlichkeit ausschmücken können? Er kann es, denn er hat alles geschaffen. Darum gehört ihm alles. Und das ist mehr als Gold und Silber. Wenn wir meinen, etwas geschaffen zu haben, dürfen wir nicht vergessen, dass alle Grundmaterialien zur Herstellung von Gott bereitgestellt worden sind. Ja, selbst die Kreativität des Einzelnen oder der Einfallsreichtum kommt von oben. Ich kenne keinen Wissenschaftler, der irgendein Element, das Bestand hat, einfach so hergestellt hat. Er hat immer irgendetwas anderes genommen, um etwas Neues daraus zu machen, für uns neu. Man hat zwei Materialien genommen, hat sie gemischt und hatte Messing. Man hat zwei Atome aufeinander prallen lassen und hatte ein neues Element, aber die Atome, sie waren da. Die hat nicht der Wissenschaftler erschaffen. Er hat sie nur benutzt. Und so ist es mit allem, was wir haben. Wir sind Nutznießer. Die letzte Verheißung in Vers 9 ist die der größeren Herrlichkeit und des Friedens. Und von dieser Erfüllung lesen wir in Offenbarung 21. Und das möchte ich uns auch noch lesen. Offenbarung 21, die Verse 22 bis 24. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr. Denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne und des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Warum gibt es keinen Tempel dort? Der Tempel ist die Gemeinde Christi. 1. Korinther 3,16. Wisst ihr nicht, dass ihr der Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Im neuen Jerusalem wird es keine Sünder geben. Es wird keine Sünde von Gott trennen. Das wird eine Gemeinschaft mit dem Herrn sein, die wir haben dürfen, wie sie Adam und Eva vor dem Sündenfall hatten. Da braucht es keine Opfer in einem Tempel. Es braucht eine Anbetungsstätte und die ist gegeben. Der Tempel zu der Zeit Haggais war nicht schön anzusehen. Zumindest nicht für diejenigen, die den salomonischen Tempel noch erlebt hatten. Aber der Herr der Herrscharen gibt eine Aussicht auf etwas viel Besseres, sogar besser als der erste Tempel. Dabei ist der herodianische Ausbau nur eine Etappe gewesen, denn dieser wurde kurz nach der Fertigstellung, 70 nach Christi, also ich weiß nicht, 46 nach Christus ist er fertiggestellt worden und 70 nach Christus wurde er schon zerstört. Und da blieben nicht mal mehr Steine übrig, die man zu einem Neubau eines neuen Tempels hätte verwenden können. Nichts blieb übrig. Jesus' Verheißung wurde wahr. Auch Herodes, der hat nicht aus sich heraus so gehandelt, aus politischem Kalkül diesen Tempel auszubauen. Naja, das mag er so gesehen haben, vielleicht auch seine Mitmenschen. Aber auch Herodes war ein Werkzeug in der Hand Gottes. So wie es der persische König Kyros war, so wie es Darius war und alle, die etwas Gutes zu dem Werk Gottes beigetragen haben, ohne direkt an Gott zu glauben. Dieser Tempelbau zu Jerusalem ist aber auch wieder ein Bild für den wahren Tempel, den Leib Christi, die Gemeinde. Auch sie fing klein an. 12 Apostel, armselig, kein Reichtum, nichts. Die waren nicht mal Prediger. Aber Gott gebrauchte sie, um eine Bewegung in Gang zu setzen, vor der sich die römische Obrigkeit fürchtete, obwohl diese Apostel nicht mal Schwerter hatten. Ihre Waffen war das Wort Gottes, die Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus und ihr Gehorsam, hinauszugehen und der ganzen Schöpfung zu predigen. Das war ihre Waffe. Natürlich, Gott war mit ihnen, denn ohne Gott wäre es nicht gegangen. Und auf diese erste Reihe der Steine möchte ich sie mal nennen. Jesus ist der Eckstein und sie wurden an ihn angelegt. Da wurde Schicht um Schicht aufgebaut, die in den Leib Christi kamen als ein Tempel aus lebendigen Steinen. Und diese lebendigen Steine, die Gläubigen in Christus, die Gläubigen, die damals Gott vertraut haben, die werden in der Herrlichkeit Gottes wandeln. Ich möchte zum Schluss kommen. Aller Anfang ist schwer, das kennen wir. Und manchmal wird es bei der Fortsetzung einer Aufgabe noch schwerer, so dass man wirklich alle Hoffnung verloren hat. Auch in unserem Christenleben lassen wir ein um das andere Mal unsere Hände sinken, oder? Aber Gott gibt uns immer wieder die Hoffnung, indem er uns immer wieder ermutigt, auf das Ende zu sehen. Er gibt die Verheißungen nicht nur zum Anschauen. Oh ja, schön. Wir dürfen sie in Anspruch nehmen. Wir dürfen uns auf sie berufen. Herr, du hast doch gesagt, du willst alle Zeit bei uns sein. Ja, du bist es. Ich darf darauf vertrauen. Gott kann nicht lügen. Haben wir das heute nicht gesungen? Jesus bestätigt dies ja auch in seinem Missionsbefehl. Ich werde bei euch sein. Alle Tage. Nicht sonntags oder montags bis freitags. Alle Tage. Kein Urlaub. Und wir haben eine weitere Stärkung der Wahrheit. Und das ist die Schrift, damit wir immer wieder erinnert werden, wie Gott bereits gehandelt hat und welche Aussichten wir haben in der Zukunft. Dazu müssen wir die Schrift allerdings lesen. Besser noch auswendig lernen. Ich will das von keinem verlangen, ich bin selbst nicht bereit dazu. Aber wir sollten es tun. Uns intensiv mit der Schrift befassen, die Zusammenhänge erkennen und nicht warten, bis es uns einer erklärt. Darum machen wir dienstags diese Stunden. Ja, wir müssen Schritt für Schritt gehen in dieser Welt und für den Herrn wirken. Aber wir wirken in seiner Kraft, durch seine Kraft. Und dafür dürfen wir eins in seiner Herrlichkeit wandeln. Das ist kein Lohn, den wir verdient hätten. Es ist Gnade, dass wir in seiner Gemeinde überhaupt lebendige Steine sein dürfen. Darum verlass dich nicht auf dich. Verlass dich auf den Herrn der Herrscharen. Sei stark, weil er mit dir ist. Amen. Wir sind dann zum Schluss unseres Gottesdienstes gekommen. Ich möchte noch mal beten und dann werden wir das Schlusslied hören. Danach sind wir, wie gewohnt, möchte man fast sagen, eingeladen zu Kaffee und Kuchen. Großallmächtiger Gott, ja, du bist der allmächtige Gott und bei dir gibt es kein Ich kann nicht oder ich weiß nicht, wie es geht. Du weißt alles. Und du hast uns unfähige Menschen genommen, an deinem Werk zu bauen. Du hast uns genommen, damit wir nicht auf uns schauen und sagen, wie toll habe ich das gemacht, sondern dass wir dir die Ehre geben, der du in uns, durch uns gewirkt hast. Hilf uns, dass wir in unser Vertrauen in dich setzen und nicht auf unseren Verstand, nicht auf unsere Stärke. Dass wir darauf vertrauen, dass du immer die richtige Wahl triffst, auch wenn es einen selbst trifft. Du weißt um uns, du kennst uns, du weißt, was wir brauchen. Und das, was wir brauchen, wissen wir jetzt auch. Wir brauchen dich, dich allein. Und du wirst für alles Sorge tragen. Und dafür wollen wir dir immer wieder aufs Neue danken. Wollen wir dir die Ehre bringen, weil sie dir allein gehört. Du bist der allmächtige Gott und wir dürfen deine Kinder sein. Lob und Ehre und Dankbarkeit für immer von uns, immer wieder aufs Neue. Amen.